Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, gleich dem 24. Rodat 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi reist nach Nicaragua weiter. Iran, Vize-Außenminister führt Gespräche mit E3-Partnern in VAE. Gouverneur der Zentralbank Irans trifft Amtskollegen in Katar. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi reist nach Nicaragua weiter. Nach dem Ende seines offiziellen Besuchs in Venezuela reiste Präsident Ibrahim Raisi auf offizielle Einladung von Daniel Ortega in die nicaraguanische Hauptstadt Managua weiter, um die Beziehungen zu Nicaragua auszubauen und zu vertiefen. Dort wurde er von Präsident Ortega offiziell begrüßt. Die USA haben versucht, unser Volk durch Sanktionen und Drohungen aufzuhalten, aber unser Volk hat nicht nur nicht nachgegeben, es hat trotz der Drohungen und Sanktionen eine Chance geschaffen und Fortschritte gemacht, sagte Präsident Raisi bei seiner Ankunft in Managua am Dienstagabend Ortszeit, nachdem er vor seinem nicaraguanischen Amtskollegen Daniel Ortega offiziell begrüßt worden war. Präsident Raisi argumentierte, dass der Widerstand des nicaraguanischen Volkes gegen die überzogenen Forderungen der Hegemonialmächte zu seinem Sieg geführt habe und fügte hinzu, dass die beiden Völker einen gemeinsamen Wunsch nach Unabhängigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit hätten. Er wies die falschen Behauptungen westlicher Mächte über ihr Eintreten für Demokratie und Menschenrechte zurück und forderte den Westen, insbesondere die USA, auf, die Regierungen zu respektieren, die auf den Stimmen der Menschen basierten. Aber sie machen das Gegenteil, sagte er. Der iranische Präsident wies darauf hin, dass Teheran und Managua strategische Beziehungen unterhielten. Er brachte die Bereitschaft der Islamischen Republik zum Ausdruck, die bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere in Wissenschaft und Technologie, zu verbessern. Ortega seinerseits sagte, die Revolutionen in Iran und Nicaragua hätten tiefen Wurzeln im Kampf gegen die Vorherrschaft arroganter Mächte, insbesondere der Vereinigten Staaten. Er sagte, dass imperiale Mächte grundsätzlich danach strebten, andere Länder zu dominieren und dass sie unter dem Vorwand der Menschenrechte und der Demokratie Druck auf unabhängige Länder ausübten, und fügte hinzu, dass die unabhängigen Völker ihnen trotzdem weiterhin standhaft Paroli böten. Iran. Vize-Außenminister führt Gespräche mit E3-Partnern in VAE. Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten und Leiter der Atomverhandlungen, Ali Boredikani, hat Vertreter der drei europäischen Unterzeichner des Atomabkommens mit Iran von 2015, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, bekannt ist, zu Gesprächen in Abu Dhabi getroffen. Boredikani schrieb am Dienstag auf seinem Twitter-Account, dass er in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, mit seinen britischen, französischen und deutschen Amtskollegen Gespräche geführt und sich über eine Reihe von Themen ausgetauscht habe. Nach diplomatischen Konsultationen mit regionalen und überregionalen Parteien trafen wir uns mit unseren deutschen, französischen und englischen Amtskollegen in Abu Dhabi und diskutierten eine Reihe von Themen und gegenseitig interessierenden Anliegen, schrieb der hochrangige Diplomat in seinem persischsprachigen Beitrag. Früher am Tag gab Boredikani in einem Tweet bekannt, dass er in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sei, um mit den emiratischen Verantwortlichen den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit sowie regionale Fragen zu besprechen. Im Rahmen der Stärkung der Nachbarschaftspolitik und im Einklang mit der Fortsetzung der politischen Konsultationen mit den Nachbarländern Irans bin ich in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um mit den Verantwortungsträgern dieses Landes die Förderung der bilateralen Zusammenarbeit sowie regionale Fragen zu besprechen, so Boredikani. Er fügt hinzu, dass er vor 2 Wochen in Teheran auch ausführliche Gespräche mit dem Staatsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Khalifa Shahin Al-Marar, geführt habe. Gouverneur der Zentralbank Irans trifft Amtskollegen in Katar. Mohammad Reza Farzin, der Gouverneur der Zentralbank der Islamischen Republik Iran, traf in Doha mit seinem katarischen Amtskollegen Scheich Bandar bin Mohammad Al-Thani zu Gesprächen zusammen. Der iranische Botschafter in Katar gab heute bekannt, dass Mohammad Reza Farzin, der Gouverneur der Zentralbank der Islamischen Republik Iran, sich in Doha mit dem Gouverneur der Zentralbank von Katar getroffen habe. Der iranische Botschafter in Katar, Hamid Dehrani, veröffentlichte heute ein Foto des Treffens auf seiner Twitter-Seite und schrieb: Nachbarschaftspolitik erfordert die Entwicklung einer Währungs- und Bankenkooperation mit den Nachbarländern. Zuvor hatte die iranische Zentralbank den Besuch von Mohammad Reza Farzin in Katar angekündigt, um die Zusammenarbeit im Währungs- und Bankenbereich zu stärken. Zuvor war der Gouverneur der Zentralbank nach Washington gereist, um mit den Beamten des Internationalen Währungsfonds zu sprechen. Gleichzeitig sagte Mohammad Mukhbir, der erste Vizepräsident Irans, heute gegenüber Reportern: In einer Reihe von Ländern wurden die blockierten Devisenressourcen Irans freigegeben und in einigen Ländern wurden Vorbereitungen für deren Freigabe getroffen. Syrischer Soldat bei neuestem israelischen Angriff auf Damaskus schwer verletzt. Das israelische Regime hat bei einer neuen Angriffsrunde gegen Syrien die syrische Hauptstadt Damaskus angegriffen und dabei einen syrischen Soldaten schwer verletzt. Das Regime griff die Stadt aus Richtung der von Tel Aviv besetzten syrischen Golanhöhen an, berichtete die offizielle syrisch-arabische Nachrichtenagentur Sana'a am frühen Mittwoch. Bei den Luftangriffen habe ein syrischer Soldat schwere Verletzungen erlitten und die Angriffe verursachten einige Sachschäden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf eine syrische Militärquelle. Die syrische Luftverteidigung fing einige der ankommenden Geschosse ab, fügte die Quelle hinzu. Die Golanhöhen stehen seit 1967 unter israelischer Besatzung, als das Regime einen groß angelegten Krieg gegen die regionalen arabischen Staaten, darunter auch Syrien, begann. Seitdem nutzt Tel Aviv das Gebiet als Ausgangspunkt für seine militärischen Aggressionen gegen das syrische Volk. Die Angriffe verschärften sich im Jahr 2011, als Syrien in den Griff der grassierenden, vom Ausland unterstützten Militanten und Terroristen geriet. Die Raketenangriffe des Besatzerregimes von Tel Aviv zielen regelmäßig auf Stellungen der syrischen Armee oder ihrer Verbündeten. Damaskus hat sich wiederholt bei den Vereinten Nationen über die israelischen Angriffe beschwert und den Sicherheitsrat der Weltorganisation aufgefordert, Maßnahmen gegen die israelischen Verbrechen zu ergreifen. Das Besatzerregime nutzt das Gebiet sogar, um den anti-syrischen Takfiri-Terroristen, die vor den Antiterroroperationen der syrischen Armee dorthin fliehen, einen sicheren Durchgang und medizinische Behandlung zu ermöglichen. Israelische Militärs töten geistig behinderten Palästinenser. Bei Zusammenstößen, die nach einem Angriff israelischer Militärs auf ein Flüchtlingslager in Nablus im Norden des Westjordanlandes ausbrachen, haben die Besatzer Militärs einen geistig behinderten jungen Palästinenser getötet und 8 weitere verletzt. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass israelische Militärs das Flüchtlingslager Balata gestürmt und das Haus eines gesuchten Widerstandskämpfers umzingelt hatten, was zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit Palästinensern geführt habe. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, der 19-jährige Faris Abdul Munim Hashash sei während der Zusammenstöße mit israelischen Militärs erschossen worden. Er wurde mit Schusswunden an Brust, Bauch- und unteren Gliedmaßen in das Rafidiya-Krankenhaus in Nablus gebracht. Kurz darauf wurde er für tot erklärt. 8 weitere Palästinenser wurden wegen Schussverletzungen behandelt, darunter einer, der am Kopf getroffen wurde, teilte das palästinensische Rote Kreuz PRCS mit. Die israelischen Militärs gaben bekannt, dass die Militäroperation die Verfolgung vom Isam As-Salaj, einem in der Gegend lebenden Widerstandskämpfer, zum Ziel hatte. Lokale Medien berichteten, das Haus der Familie sei teilweise zerstört worden. Ein in der Nähe des Zielhauses geparktes Auto wurde ebenfalls in Brand gesteckt. Die im Gazastreifen ansässige Widerstandsbewegung Hamas betrauerte den Tod von Hashash, sagte jedoch nicht, dass der 19-Jährige ein Hamas-Mitglied sei. In einer Erklärung heißt es, dass die wiederkehrenden israelischen Angriffe auf palästinensische Widerstandskämpfer, von denen der letzte während der Razzia im Flüchtlingslager Balata östlich von Nablus verübt wurde, ihren Kampf gegen das Besatzerregime nicht abschrecken würden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Mojde, das heißt Frohe Botschaft. Thank you. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Reihone, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, nachdem wir über die Situation der Frauen im antiken Griechenland und im alten Rom gesprochen haben, wird es heute um die Lage der Frauen auf der arabischen Halbinsel in der vorislamischen Zeit gehen. Die Nomadenvölker auf der arabischen Halbinsel lebten in einer heißen und trockenen Gegend und führten, fernab von jeder Zivilisation, ein Stammesleben in Zelten. Sie ernährten sich von Raubüberfällen, pflegten falsche Sitten und sehr unsinnige abergläubische Ansichten. Den Aberglauben hatten sie von ihren Vorfahren übernommen, und es waren ihnen fremd, etwas aus der Sicht der Vernunft und Logik zu betrachten. Eines der klarsten Beispiele für die Unwissenheit der damaligen Araber liefert ihre Einstellung zu den Frauen. Die Araber in der vorislamischen Zeit schauten verächtlich auf die Frau herab. Die Frau war für sie nur ein Mittel zur Volksvermehrung und Befriedigung des Geschlechtstriebes. Sie hatte dem Mann zu dienen. Die Araber brachten vor dem Islam der Frau keinerlei Achtung entgegen. Sie legten keinen Wert auf sie. Väter betrachteten ihre Töchter und Ehemänner ihre Frau als ein schwächliches, sinnloses Wesen. Sie gingen sehr schlecht mit Frauen und Mädchen um. Sie schämten sich nicht, Frauen und Töchter gegen Vieh einzutauschen. Vor dem Islam wurde die Frau wie eine Ware gehandelt. Sie besaß keinerlei individuellen oder sozialen Rechte und nicht einmal das Recht auf Erbe. Auf der arabischen Halbinsel herrschte das Patriarchat. Die Männer konnten uneingeschränkt bestimmen. Väter konnten sogar darüber entscheiden, ob sie eine Tochter oder einen Sohn behalten oder das Kind töten. Die Mütter wurden weder in dieser noch in anderen Angelegenheiten befragt und durften nicht intervenieren. Wie gesagt, praktizierten die unwissenden Araber in der Zeit vor dem Islam zahlreiche abergläubische Ansichten. Wenn ein Mann auf Reisen ging, hängte er ein Seil an einen Ast oder einen Baumstamm. War das Seil nach seiner Rückkehr noch heil und genauso wie vor seiner Abreise, dann sah der Mann darin ein Zeichen dafür, dass seine Frau ihn nicht betrogen hatte. Aber wehe, wenn das Seil, warum auch immer, nicht mehr heil war, dann deutete der von der Reise zurückgekehrte Mann dies als Beweis dafür, dass seine Frau ihm nicht treu geblieben sei, und er konnte mit ihr so schlimm verfahren, wie es ihn beliebte. Ein weiteres bekanntes Beispiel für den Aberglauben der Araber war ihre Ansicht, dass die Geburt eines Mädchen eine Schande sei. Wenn eine Frau ein Mädchen zur Welt brachte, war sie gezwungen, dies gegenüber ihren Freunden und Bekannten zu verheimlichen. In dem Moment, wo ein Mann erfuhr, dass ihm eine Tochter geboren worden war, verbarg er sich vor lauter Scham vor den anderen. Wenn er das Mädchen behielt, behandelte er es unwillig und mit Gleichgültigkeit. Einige von diesen Männern schickten ihre Tochter, nachdem sie sie unter Verachtung großgezogen hatten, in einem groben Gewand zum Hüten des Viehs. Die vermeintliche Schande der Geburt eines Mädchens war für die Araber in der vorislamischen Zeit so groß, dass sie sogar bereit waren, ihre kleine Tochter bei lebendigem Leibe unter der Erde zu verscharren. Damit wollten sie dem Unglück, welche die Geburt eines Mädchens angeblich bedeutete, und den Lästerungen der anderen entgehen. Über die Reaktion der Araber auf die Geburt einer Tochter heißt es in den Versen 58 und 59 der Sure 16, Sure Nahl. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلُّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَزِيمٌ يَتَوَارِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Allah sa'a ma yahkumun. Wenn einem von ihnen die Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht aus lauter Kummer und Enttäuschung finster und er hält seinem Grimm zurück. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist, und grübelt, soll er es, das Mädchen, trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken? Werdet gewahr, wie böse ist, was sie urteilen. Eine der wichtigsten Ursachen dafür, dass die Araber in der Zeit der Unwissenheit ihr Kind, wenn es ein Mädchen war, bei lebendigem Leibe unter der Erde verscharrten, war offensichtlich ihr Aberglauben. In den Augen dieser unwissenden Leute verstieß es gegen die Ehre und Kühnheit des Mannes, wenn er ein Mädchen großzog, um es dann an einen Freier zu vergeben. Auf der arabischen Halbinsel herrschte vor dem Islam zwischen den Volksstämmen in der Regel Krieg und Konflikt. Es hing von den kriegerischen Auseinandersetzungen ab, ein Stamm überlebte oder nicht. Daher war es für sie wichtig, mutige Söhne großzuziehen. Aber die Frauen und Töchter waren für den Krieg ungeeignet. Im Krieg gerieten die Mädchen in Kriegsgefangenschaft, und das war für die Männer eine große Schmach. Dies spielte auch als Begründung dafür mit, dass Väter ihr Neugeborenes töteten, wenn es ein Mädchen war. Für die Erbschaft galt in der vorislamischen Zeit, dass die Krieger des Stammes erbten. Das waren die Männer, und so gingen Frauen und Kinder leer aus. Wenn der Mann starb, hinterließ er nichts für seine Frau. Sie selber gehörte sogar zur Hinterlassenschaft ihres Mannes und ging als Erbe auf ihren Sohn über. Der hatte das Recht, sie zu verkaufen oder einzutauschen. Bei den unwissenden Arabern war es Sitte, dass wenn der Mann starb, der Erbe seiner Frau, nämlich ihr Sohn oder Schwiegervater oder der Bruder ihres Mannes, mit den Worten »Diese Frau erbe ich«, seinen Mantel über die Witwe warf und diese ihm daraufhin gehörte. Er konnte sie zur Frau nehmen, ohne ihr eine Morgengabe zu zahlen oder sie mit einer anderen Person vermählen oder die Morgengabe ihres neuen Mannes für sich vereinnahmen. Er konnte sogar verhindern, dass die Frau jemand anderen oder überhaupt jemanden heiratet. Zur Zeit der vorislamischen Unwissenheit war es das Recht der Männer, einen Gatten für eine Frau zu wählen, und die Meinung der Frau zählte wenig. Zuallererst hatte ein Mädchen die Möglichkeit, ihren Vetter zu heiraten, und wenn ihr Vetter sie nicht heiraten wollte, dann kamen andere Anwärter in Frage. Mit der Zeit gewann jedoch die Ehe innerhalb des Stammes anstelle einer Ehe mit nahen Familienmitgliedern immer mehr Ansehen. Die Araber konnten so viele Frauen ehelichen, wie sie wollten. Ein Mann brauchte auch keine Gerechtigkeit zwischen seinen Frauen gelten zu lassen. Daher ging es immer derjenigen, die er am meisten liebte, besser als den anderen Ehefrauen. Für den arabischen Mann jener Zeit war die Frau nicht mehr als ein Mittel zum Vergnügen. Die sexuelle Ausbeutung der Frauen zählt zu den hässlichsten Eigenschaften der Araber in der vorislamischen Zeit. Es gab auch Männer, die ihre Sklavinnen anderen Männern zur Verfügung stellten, um daran zu verdienen. In der Zeit der Unwissenheit lag das Scheidungsrecht ausschließlich beim Mann. Die Trennung erfolgte ganz einfach. Meistens trennte sich der Mann von seiner Frau aus Wut oder aus Rache oder zur Bestrafung seiner Frau oder deren Sippe. Nach der Scheidung durfte die Frau nie mehr heiraten. Der Mann konnte in seinem blinden Stolz nicht ertragen, seine ehemalige Frau an der Seite eines anderen Mannes zu sehen. Aber es kam auch vor, dass der Mann sich gegen ein Entgelt damit einverstanden erklärte, dass seine Ex-Frau einen anderen heiratet. Der Mann konnte sich also bedingungslos von seiner Frau trennen. Eine Scheidung war ein Mittel in der Hand des Mannes, um seine Frau oder die Sippe, der sie angehörte, zu schikanieren. Liebe Hörerfreunde, an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute aus unserer Sendereihe über die Frau und ihre Stellung in Familie und Gesellschaft. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Imone Siah-Pouche mit dem Titel Bahore Iran, auf Deutsch Frühling Irans.
دوباره بهار شد و گل خنده وا شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار ایران و کسی جایی ندیده. باز دوباره بهار شد و گل خنده وا شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار ایران و کسی جایی ندیده. صفایی داره، وای چه صفایی داره. باز دوباره بهار شد و گل خنده وا شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار ایران و کسی جایی ندید.
خنده وا شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده.
بهار ایرانو کسی جایی ندیده.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Weiterhin guten Empfang.
Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender, 21. März 1991, vom Ayatollah Khamenei eingeführte Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Für das Jahr 1402 wählte er das Motto Inflationseindämmung und Produktionswachstum. Dieses Motto zeigt, dass das wichtigste Anliegen des Oberhaupts der Islamischen Revolution die Wirtschaftslage ist. Aus diesem Grund hat er auch in diesem Jahr, wie in allen Jahren zuvor, die Wirtschaft in den Mittelpunkt des Jahresmottos gestellt. Im folgenden Beitrag wird zwar kurz auf die Bedeutung des Mottos von 1402, aber auch auf den Zusammenhang zwischen Inflation und Produktion eingegangen. Inflation ist einer der Wirtschaftsindikatoren eines Landes. Sie steht in direktem Zusammenhang mit dem Leben der Menschen und dem gesellschaftlichen Kapital der Staatsordnung. Gleichzeitig ist Inflation einer der Wirtschaftsindikatoren, der auch die globale Stellung der Staatsordnung beeinflusst. Die Feinde haben die Bedeutung der Inflation für die Wirtschaft erkannt und versuchen, das Land durch allumfassenden wirtschaftlichen Druck in eine zügellose Inflation zu stürzen, um so den Boden für eine Konfrontation zwischen dem Volk und der Staatsordnung zu bereiten. Obwohl dies dem Feind nicht gelungen ist, besteht doch die Pflicht der Regierung des Landes darin, die Probleme der Menschen zu verringern und ihre Zufriedenheit zu erhöhen. Darauf aufbauend bezeichnete der Revolutionsführer in seiner Neujahrsansprache von 1402 die Inflation als eine der wirtschaftlichen Bitterkeiten von 1401 und sagte: Meiner Meinung nach war im Jahr 1401 die wichtigste Frage für die Nation die Frage der Wirtschaft des Landes, die in direktem Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Menschen steht. Auch hier gab es in Sachen Wirtschaft sowohl Bitteres als auch Süßes. Die Bitterkeit war vor allem die Inflation, die Preissteigerung war wirklich bitter, besonders wenn die Preise für Nahrungsmittel und Grundbedürfnisse des Lebens stark steigen, fällt die größte Belastung den unteren Dezilen der Gesellschaft zu, denn im Haushaltskorb nehmen Nahrungsmittel sowie Hauptbedürfnisse den größten Anteil des Lebensunterhalts ein. Daher kommt der Druck stärker auf sie zu, was natürlich eines der bitteren Dinge war. Schwaches Produktionsleben im Iran und seine Folgen, Anstieg der Inflationsrate, Abwertung der Landeswährung, Flucht von Kapital und Talenten aus dem Land und so weiter, ist ein Problem, das etwa 200 Jahre alt und immer noch das wichtigste soziale Leben des Landes ist. Die Bedeutung des Wirtschaftsproblems besteht darin, dass es umfassend und inklusiv ist, dass es die öffentliche Meinung besorgt und dass die Öffentlichkeit für dessen Lösung sensibel ist. Dieses Thema ist besonders wichtig, da das Leben der Iraner im letzten Jahrzehnt von den schwersten Inflationswellen betroffen war, was sich auch negativ auf die Kaufkraft der Bürger auswirkte. Dies verursachte und verbreitete wiederum soziale Schäden und beeinträchtigte den Lebensstandard im Iran. Diesem Problem Aufmerksamkeit zu schenken und es zu lösen, kann für die Wiederbelebung des gesellschaftlichen Kapitals, der hiesigen Staatsordnung von immenser Bedeutung sein. Die Frage der Produktion in verschiedenen Formaten wurde in den letzten Jahren vom Oberhaupt der Islamischen Revolution immer wieder hervorgehoben. Bisher hat sich der Revolutionsführer im Jahresmotto 7-mal auf das Thema Produktion konzentriert. In den vergangenen Jahren lag das Hauptaugenmerk des Oberhaupts der Islamischen Revolution auf der Beseitigung von Hindernissen für die Produktion und der Ankurbelung der heimischen Produktion. Im vergangenen Jahr hob das Oberhaupt der Islamischen Revolution die Bedeutung einer wissensbasierten Produktion hervor. Diese Betonung war darauf zurückzuführen, dass Ayatollah Khamenei das Oberhaupt der Islamischen Revolution nicht nur es für notwendig hielt, Produktionshemmnisse zu beseitigen, sondern auch die Qualität der im Inland hergestellten Produkte zu verbessern, um die Zufriedenheit der Menschen mit den im Inland hergestellten Produkten und damit den Konsum der im Inland hergestellten Produkte zu erhöhen. Die Betonung des Oberhaupts der Islamischen Revolution auf die heimische Produktion ist die Fortsetzung seines Fokus auf die Strategie der Widerstandswirtschaft. Tatsächlich ist die Produktion die Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte in seiner Neujahrsansprache 1402: Die Produktion ist wahrscheinlich die Grundlage und die Basis für den wirtschaftlichen Fortschritt des Landes. Das heißt, die Produktion ist eine grundlegende Tätigkeit in der Wirtschaft. Bezüglich der Beziehung zwischen Inflation und Produktion sollte gesagt werden, dass sie wechselseitige Beziehungen zueinander haben. Einerseits führt die Inflationseindämmung zu einem Produktionswachstum, denn durch Inflationseindämmung werden die Produktionskosten gesenkt und das Problem der Liquidität der Produktionseinheiten gelöst. Andererseits führt das Produktionswachstum zur Inflationseindämmung. Denn mit dem Produktionswachstum wird der Import gesenkt und der mögliche Angebotsengpass auf dem Markt beseitigt. Daher sind Inflationseindämmung und Produktionswachstum zwei Seiten derselben Medaille, die darauf abzielen, den Lebensunterhalt zu sichern und Marktschwankungen zu kontrollieren. Dennoch scheint es, dass die Eindämmung der Inflation dem Produktionswachstum vorausgeht und als Grundlage dafür angesehen wird. Denn unter Inflationsbedingungen ist die Produktion grundsätzlich nicht rentabel und der Cashflow wird auf die parallelen Produktionsmärkte wie Währung, Münzen, Gold, Land, Wohnraum und so weiter gelenkt. Daher können wir durch die Eindämmung der Inflation hoffen, dass der Cashflow in die Produktion gelenkt und die in die Produktion gelenkten Investitionen gestärkt werden. Gleichzeitig sollte gesagt werden, dass das diesjährige Motto Inflationseindämmung und Produktionswachstum dazu dient, die Politik der aktuellen Regierung bei der Verwirklichung dieser beiden wichtigen Herausforderungen zu unterstützen. Genauer gesagt, wie das Oberhaupt der Islamischen Revolution in seiner diesjährigen Neujahrsansprache hinsichtlich der genannten Punkte gesagt hatte, ist es der Regierung nicht gelungen, die Inflation einzudämmen und die Produktion merklich zu steigern. Daher hob das Oberhaupt der Islamischen Revolution hervor, wie wichtig es ist, die Inflation einzudämmen und die Produktion zu steigern, und dabei erinnerte er die Regierung daran, dass ihre Bemühungen auf diesem Gebiet ernsthafter und kraftvoller fortgesetzt werden sollten. Tatsache ist, dass sich das Oberhaupt der Islamischen Revolution mehr als jeder andere in der Machtstruktur des Landes, der wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen der Regierung und des Volkes bewusst ist und dass er diese Probleme und Herausforderungen als das wichtigste und grundlegende Problem betrachtet, mit dem das Land konfrontiert ist. Natürlich versucht auch der Feind, es reichlich auszunutzen. Darauf aufbauend lag der Schwerpunkt des Jahresmottos in den letzten Jahren auf wirtschaftlichen Themen, so dass sich auch Regierungen auf die Bewältigung der bestehenden wirtschaftlichen Probleme konzentriert haben. In der diesjährigen Neujahrsansprache des Oberhaupts der Revolution stecken mehrere Botschaften. Erstens: Obwohl er über nichtwirtschaftliche Probleme im Land besorgt ist, ist die Islamische Republik Iran in anderen Bereichen in den letzten 44 Jahren stark genug geworden, um keinen ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt zu sein. In diesem Zusammenhang sagte Ayatollah Khamenei in seiner Neujahrsansprache von 1402: Ich denke, dass im Jahr 1402 unser Hauptproblem die Wirtschaft ist. Das bedeutet, dass wir genug Probleme haben. Wir haben verschiedene Probleme, zum Beispiel im kulturellen Bereich, im politischen Bereich. Aber das wichtigste und zentrale Thema auch in diesem Jahr ist das Thema Wirtschaft. Das heißt, wenn wir, so Gott will, die Wirtschaftsprobleme reduzieren können und so Gott will, die Verantwortungsträger des Landes fleißig und vorsichtig sein und wichtige Anstrengungen auf diesem Gebiet unternehmen, werden auch viele andere Probleme des Landes gelöst. Zweitens: Die Wirtschaft ist der wichtigste Bereich, auf den sich der Feind konzentriert hat. Der heutige Krieg des Feindes gegen die Islamische Republik Iran ist ein kombinierter Krieg, aber in diesem kombinierten Krieg ist die Wirtschaft die Grundlage, weil der Feind versucht, durch den wirtschaftlichen Druck auf den Iran Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu erzeugen und diese Unzufriedenheit auf andere Gebiete auszudehnen. Durch die Stärkung ihrer Wirtschaftslage wird die Islamische Republik Iran doch in die Lage versetzt, eine aktivere und konstruktivere Rolle in der Übergangsphase des Weltsystems zu spielen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.